Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hewamma. Es freut mich, hörst du heute wieder rein und ich darf bei Corinna hocken wieder.
Guten Morgen miteinander.
Wir schauen heute das Thema «Ein Baby zieht ein» wirklich an, von dem Moment an, wo es wirklich auch kommt. In der letzten Folge haben wir ja gehört, was passiert, wenn es zu früh kommt. Und heute geht es wirklich um die Termingeborenen. Also die Babys, die am Termin auf die Welt kommen. Was hat das für Auswirkungen auf das ganze System, Familie? Wenn dir der Podcast passt, dir gefällt, dann darfst du uns gerne weiterempfehlen, uns Sterne schenken. Wir freuen uns über jede neue Zuhörerin, über jeden neuen Zuhörer sehr. Aber ich glaube, wir fangen jetzt mal an und tauchen ein in das doch sehr lebensverändernde Thema, finde ich. Ja, was sind die Herausforderungen, wenn das Baby plötzlich da ist, Corinna?
Das ist eine gute Frage. Machst du dich erinnern, wo du das erste Mal, wir haben ja beide im Spital geboren, wo du mit dem ersten Baby bist heimgefahren? Fangen wir dort an oder fangen wir an, gerade im Gebärsaal? Also ich muss wirklich sagen, ich muss mich erinnern, kurz vor der Pressphase kann ich mich noch erinnern, dass ich eine Sekunde gedacht habe, «Leck, was mache ich denn mit diesem Baby? Ich habe ja gar keine Ahnung, weißt du, so, wenn das Kind da ist.»
Hast du wirklich noch die Zeit dir
genommen? Ja, also ja, das ist so
eine, soll ich noch weiterfahren?
So ein Streifgedanke. Aha, soll ich weiterfahren oder lassen wir es drin? Nein.
Okay, ja. Ja, ich habe im Fall, ich habe wirklich so viel Blut verloren und ich bin einfach nur ein bisschen geschwebt.
Ich habe mich geschwebt, so erinnern.
Ich konnte kaum aufstehen und irgendwie wie ich dort nach Hause kam. Es war so ein herzig, es war wie ein Baby. Ich war vor allem gut umsorgt. Ich glaube, darum durch das bin ich dann wie einfach Tag für Tag reingekommen. Und nicht so, zack, jetzt habe ich das Kind.
Ich habe schon recht Gefühl von Überforderung immer wieder gespürt. Obwohl wir ja Hebammen sind, ist es halt überhaupt nicht das Gleiche. Man wird ja gleich Mutter.
Ja.
Und ich glaube, das eine sind all die Themen, ein Baby versorgen, stillen und so weiter. Aber man rutscht ja auch eben in die Mutterrolle und muss die zuerst kennenlernen und ein bisschen spüren, was das alles beinhaltet. Und das menschliche Hund. Und dann ist man wirklich 7x24 zuständig. Und beim Heimfahren kann ich mich wirklich erinnern, wo ich bei der Tingerin irgendwie halbwegs gehockt, ansatzweise, mit dem Baby nebendran. Und habe schon gedacht, oh, jetzt geht es ernst. Jetzt nehmen wir das Menschchen heim.
Es ist sehr viel Verantwortung, die dort
viel Verantwortung, die man spürt, Und man will es richtig und gut machen.
Das ist schon sehr ein grosser Teil, der da kommt. Und denke, aber auch immer wieder daran erinnern, dass es ja am Anfang gar nicht viel braucht.
Das ist im Fall genau so. Das ist genau so. Und ich probiere aber auch den werdenden Mamis, weißt, die ich in der Schwangerschaft begleite, zu vermitteln, hey, und dann kommt ihr heim und dann geht ihr einfach als allererstes, legt ihr ins Bett und nehmt euch ein Baby nebendran und tut wirklich die erste Zeit einfach mit Kuscheln verbringen. Und es braucht ja nichts anderes als die erste Zeit, einfach, dass man sich eingesteht, man darf sich jetzt gegenseitig kennenlernen. Und die kleinen Menschen sind ja wirklich so gemacht, dass sie ganz viele Fehler von uns verleiden mögen. Also Fehler. Das Wichtigste muss gegeben sein. Sie müssen das Essen bekommen. Sie brauchen zwischendurch ein frisches Füdeli, also dass man tut Pampers wechseln und dann brauchen sie ganz, ganz, ganz viel Nähe und Körperkontakt, weil sie 9 Monate in uns innen gewachsen sind, nonstop Begrenzung vom Bauch gespürt haben, sie waren nonstop begrenzt gewesen und hatten Körperkontakt mit uns. Und ich glaube, das ist eine Vorstellung, die für viele Eltern manchmal, warum kann das Kind nicht alleine schlafen, warum braucht das Kind meinen Körperkontakt, dass es zufrieden sein kann. Die Kinder kennen ja gar nichts anderes. Sie waren sich nicht gewohnt. Also, sie waren in uns hin, sie haben nonstop Geräusche vom Herz gehört von Mama, ein- und ausschnaufen von Lungen, also die Lungenbewegung haben sie mitbekommen. Und es gibt Studien, die sagen, das sei so laut wie ein Staubsauger.
Ziemlich. Also, so
also die waren berauscht. Ja. Also, die haben ja nonstop. Und dann sind sie in dem Wasser am Schwadern. Sie hatten immer genügend warm, das ist ja eine angenehme Temperatur. Mhm. Sie konnten sich locker bewegen in diesem Wasser, weil wir wissen ja, wie wir uns bewegen, wenn wir im Wasser sind. Das ist ja ganz anders, als wenn wir die Schwerkraft vor der Erde spüren, als wenn wir im Wasser sind. Und ich glaube, wenn man sich diese Sachen ein bisschen vorstellt, dann ist es ganz, ganz verständlich, dass ganz viele Babys am Anfang einfach nicht alleine in diesem Wiegel liegen können, weil sie überfordert sind mit der Weite.
Der massiven Wechsel, oder?
Der massiven Wechsel, keine Begrenzung mehr haben, ja. Keinen Nonstop-Körperkontakt mehr haben. Und darum ist der nächste Schritt, nebst ins Bett liegen und sich einfach eben Wochenbett machen, ist wirklich viel Zeit mit dem Baby verbringen. Also einfach das Baby bei sich haben, den Körperkontakt geschehen und dann können ja auch die Hormone fließen.
Ja. Und das Kind ankommen.
Und dann kann das Kind ankommen.
Es ist wirklich ein langsames Gewöhnen in die Welt rein. Oder?
Ja.
Wirklich von Nabelschnur durchschneiden ist eins, aber das Loslassen fängt mit dem an. Und für beide.
Und
für alle.
Und ich glaube, es ermöglicht einem auch, so einfacher Mama und Papa zu werden. Wenn man dort gar nicht andere Sachen sich vornimmt, ausser gut essen, eigene Körperpflege,
Das haben wir schon besprochen.
Aber sonst braucht es eben keine Action die ersten 2-3 Wochen, sondern darf man einfach sich auf das Baby einlassen und auf all die körperlichen Veränderungen, die man selber erlebt, darf man sich einfach auf die Sachen einlassen. Mhm.
Und es hilft ja auch sehr. Also das, was du hast gesagt mit der Überlegung, was kommt jetzt da und dann hat man das Baby und man muss es einfach lernen kennen. Weil ein klares Bild hat man ja wirklich nicht.
Mm-hmm.
Und das hilft auch, dass man das Baby gerne überkommt. Mm-hmm. Es sind nicht alle Frauen einfach so voll verknallt in ihr Kind. Es braucht wirklich manchmal Zeit, auch für den Partner und die Partnerin.
Ja, und ich denke für die Männer erst recht, wo ja die Kinder nicht ausgedreht haben und nicht den gleichen Hormonpegel haben wie wir Frauen, dass sie einfach viel Zeit mit dem Menschen dürfen verbringen, Körperkontakt haben, Nähe haben. Und klar ist es total schön und freut es mich auch für alle Eltern, die ich begleite im Wochenbett, wenn eine positive Spirale passiert. Also wenn sie merken, das, was wir mit unserem Kind machen, zum Beispiel Beruhigungsmöglichkeiten fruchtet, unser Kind kann sich beruhigen. Das gibt wie so, jedes Mal füllt es den Rucksack positiv und merkt man, das hat gut funktioniert, das ist für uns passend. Es gibt so eine positive Spirale gegen oben, wo halt in den anderen Situationen, wenn ein Kind sehr fest Mühe hat, in dieser Welt anzukommen, sehr strenge Schwangerschaft erlebt hat, sehr strenge Geburt. Und es gibt Kinder, die viel müssen rennen, die mit sich selber noch gar nicht Schlag kommen. Auch einfach keine Sekunde können wach sein, ohne dass sie fest müssen rennen. Die brauchen ja ganz andere, intensivere Begleitung. Und wenn er dort das, was man macht, als Eltern nicht fruchtet, ist das Hennen frustrierend und gibt halt auch schnell mal eine Spirale von Überforderung und all das, was ich mache, fruchtet nicht. Also bekomme ich auch nicht in meiner Kompetenz als Mutter oder als Vater, werde ich auch nicht bestärkt eigentlich. Weil all das, was man probiert, man nicht eins zu eins sieht, dass es hilft.
Ja.
Und das führt zu grosser Verzweiflung
und
Überforderung.
Ja. Der braucht sehr viel Verständnis für das Kind, oder? Dass das einfach normal darf sein, dass es ein Kind gibt, das halt wirklich viel grenzt.
Und auch sehr viel Selbstliebe oder Barmherzigkeit mit sich selber, wenn es eben wie nicht fruchtet, dass man eben gleich als Mutter und als Vater genau die richtige Person ist, für sein Kind dort zu begleiten.
Ja.
Auch wenn man nicht eins zu eins spürt, dass es ankommt.
Ja.
Spürt man, was ich meine?
Gut. Ich glaube, es ist für uns Menschen auch sehr schwierig, das von diesem Baby echt nichts zurückkommt am Anfang. Klar kann man Auswirkungen, das was du hast gesagt, mit dieser positiven Spirale, man merkt, dass ich mache etwas und es hat eine Auswirkung. Und gleich, bis dann das Lachen kommt oder bis eine Mimi etwas zurückkommt, geht einfach, ja, manchmal 6 Wochen, oder? Und dann die Zeit auszuhalten und dann nimmt man alles, wo man merkt, es kommt an. Und wenn es natürlich fehlt, ist das mega anstrengend.
Das ist sehr, sehr intensiv.
Ja.
Aber für bei dieser Körpernähe zu bleiben, ich glaube, das ist wirklich etwas vom, ja, etwas sehr, sehr Wichtiges, dass man den Kindern, man kann die Kinder auch noch nicht verwöhnen in dieser Zeit. Also das ist ja früher, da hat man ja oft so gesagt, ja, du dein Kind nicht zu viel tragen, damit es sich nicht gewöhnt. Aber so wie ich psychologisch informiert bin über Kinderentwicklung, also ich behaupte nicht, dass all das, was ich hier in diesem Podcast sage, 100% richtig sei, aber so das, was ich mich darüber informiert habe, ist wirklich, dass das Kind erst ab so 7-8 Monaten dann, wie auch vorhin Entwicklung her, können Sachen einfach bewusst beeinflussen und mitsteuern. Und das können sie am Anfang ganz sicher nicht. Also wenn ich gefragt werde in einem Wochenbett, hey Corina, unser Baby fängt immer an zu rennen, genau dann, wenn wir essen, das macht es sicher extra. Nein, das kann ein Baby wirklich noch nicht. Ein Baby kann vor Hirnentwicklung noch gar nichts extra machen. Es kann noch nichts steuern. Also, dass es sich wie würde überlegen, jetzt essen meine Eltern, jetzt fange ich mal an zu rennen. Das können sie wirklich nicht. All das, was Babys machen, ist wirklich einfach aus
intuitiv, oder?
Ja.
Ich muss jetzt, dann tue ich.
Von ihren Bedürfnissen her. Und, und dort ist es wirklich wichtig, dass wir probieren, die Bedürfnisse zu stillen, dass sie wirklich ihr Grundvertrauen ins Leben oder ihr Urvertrauen können lernen aufbauen. Dass man sie eben nicht alleine rennen lässt, sondern und mit alleine rennen, wenn ich nicht auf jeden Pieps zum Bettli renne. Überhaupt nicht, das braucht es nicht. Man muss nicht bei jedem Pieps schon gerade nebendran stehen und denken, was geht hier? Ein Baby darf einfach mal ein bisschen erwachen, ein bisschen nörzig und ein bisschen grännerle und vielleicht schläft es ja wieder ein von selber. Dann darf man dem Kind auch die Möglichkeit geben, sich selber ein bisschen auszuprobieren. Ich meine wirklich, wenn ein Baby etwas braucht, dann muss man auf das Bedürfnis herausfinden, was ist jetzt dran? Ist es der Hunger? Braucht es eine frische Windel? Braucht es Nähe? Ist es langweilig? Kann es noch nicht alleine wach sein? Das ist ja auch ein neues Gefühl, wach sein und alleine sein.
Ist es ruhig, oder?
Ja. Und dort all die Bedürfnisse von einem Baby kennenlernen. Und dort sage ich in der Woche Beta, jetzt fühlt ihr euch überfordert vielleicht oder herausgefordert und in 3 Wochen lacht ihr oder in 4 und sagt zu mir, Corina, jetzt ist eben das oder jetzt ist das, weil ihr euch ein Kind schon so gut kennt. Und man darf sich selber auch die Zeit geben, sein Kind dort gut kennenzulernen.
Das ist ein bisschen wie eine neue Sprache, die man lernt. Oder?
Ja,
ist wirklich,
genau.
Ja,
genau. Und es gibt ja sogar die Duncan-Sprache, genau. Aber dort bin ich gar nicht Profi, habe noch nie eine Weiterbildung dazu besucht, ich habe einfach mal ein Video dazu geschaut. Sehr spannend, ich probiere es immer zu merken, aber dann im nächsten Wochenbett habe ich wieder keine Ahnung mehr, welches für was genau ist.
Das ist wirklich die Folge mit der Familie, der wo wir mit Janine reden, die ist dort Fachfrau für das.
Sehr spannend, das tue ich dann gerne hören. Ja.
Jetzt haben wir ja vorhin geredet, dass eben, wenn es gerennt, man muss ein bisschen kennenlernen, das Baby, was die Bedürfnisse sind, aber manchmal gibt es eben wirklich, ja, sehr viele Situationen auch, dass sie einfach rennen und alle Bedürfnisse abdeckt. Was ratest du da deinen Paar, deinen Familien?
Also für mich ist bei meinen Wochenbettbesuchen wichtig, wie mal abzuchecken, sind alle Bedürfnisse wirklich deckt von einem Baby. Und dort ist auch das Hauptthema sicher beim Stillen oder das ist halt bei Shoppernährung einfacher, weil man wie sieht, wie viel das ein Kind shoppen trinkt. Und darum beim Stillen wie zu schauen, anhand des Gewichtsverlaufs und der Ausscheidung eines Babys, hat das Kind genug. Also, dass wie klar ist, aha, es rennt, es hat wirklich genug getrunken, es nimmt gut zu, es rennt aus anderen Gründen. So, das ist mal ein wichtiger Punkt. Nachher eben, gehe ich mit den Eltern wirklich so wie checkmässig durch. für dass es ihnen ein bisschen Sicherheit gibt, gerade wenn sie ein Kind haben, das viel, viel muss rennen. Man darf wissen, dass ein Baby eben rennt, man hat ein Grundbedürfnis, aber nachher können Babys bis zu 3 Stunden pro Tag rennen, ohne Grund. Also müsst ihr euch mal vorstellen, 3 Stunden, das ist relativ viel, ohne Grund. Einfach für können zu verarbeiten, Stress abzubauen. Und bei vielen Familien sind ja die Themen vor allem in den Abendstunden. Also da kannst du eigentlich, egal wo du dich informierst, auf welchen sozialen Medien, bei den einen fängt es am Abend um 5 Uhr an, bei den einen um 7 Uhr, bei den anderen erst um 9 Uhr, dass die Kinder wirklich intensivere Trennzeiten haben. Und obwohl sie ja nicht wissen, wenn Tag und Nacht ist, ist auch gleich oft der Abend für viele Kinder sehr, gibt es einfach viel zu verarbeiten, was sie erlebt haben. Das haben wir schon die letzten Mal besprochen. An Geräusche, an Düfte, an Begegnungen. Einfach an Sachen, die sie halt gleich wie aufnehmen, auch wenn sie die Augen zu haben. Spannend ist ja auch immer, Kinder verschlafen den Besuch. Und dann, das haben wir im Spital oft gehabt. Die Frauen haben Sonntagnachmittag 10 Leute zu Besuch, das Kind schläft durch, herrlicher könnte es gar nicht gehen. Und kaum ist der Besuch gegangen, haben wir ein grennendes Baby mit einer grennenden Mama im Gang gehabt. Komplett beide am Limit, weil es einfach zu viel war für das Kind. Und die Mutter war auch müde von vielen Besuchen und das Kind dann hat es helfen regulieren. Mhm. Genau. Also, wenn alle über Grundbedürfnisse abgecheckt sind und halt das Kind wirklich in den Abendstunden vor allem viel, viel rennt, wissen, sie dürfen einfach auch mal 3 Stunden rennen ohne Grund. So. Ja. Und ich tue viel mit den Eltern, die Kinder haben, die viel müssen rennen, auch ein bisschen schauen. Hey, tut mal genau aufschreiben, wann rennt sie denn? Weil gefühlt, das, was wir fühlen, ist nicht das Gleiche. Gefühlt habe ich die ganze letzte Nacht nicht geschlafen. Aber eigentlich habe ich immer wieder ein bisschen geschlafen.
Mhm. Es ist so. Wie so erholsam.
Und ja, einfach, es war nicht erholsam. Und das Gleiche ist beim Rennen. Gefühlt hat es den ganzen Tag gerannt. Ja. Und wenn man es dann mal anfängt aufzuschreiben, hilft es einem ein bisschen zu sehen, aha, nein, es hatte auch zufriedene Phasen gehabt, aber das Gefühl, von, wo es hat so fest gerannt, dann, wenn es gerannt, überwiegt halt dann beim anderen. Ja. Dass man das wie auch ein bisschen kann, abbrechen und dass ich als Hebamme wie auch sehe, aha, mal, das Kind hat wirklich immens lange Grennephase. Und nachher ist es halt einfach auch total unterschiedlich. So wie wir, jede Mutter ist anders. Die eine Mama ein grennendes Kind stundenlang verleiden und eine andere Mama, für sie ist eine halbe Stunde schon zu viel. Mhm. Und das ist doch okay. Das müssen wir nicht beurteilen. Für die einen ist es einfach fast nicht aushaltbar, weil ein Kind rennt. Und andere haben einen Weg gefunden, das einfach auszuhalten. Und das Wichtigste ist, wenn alle Bedürfnisse gestillt sind, also, dann sage ich immer, dann tragt das Kind ins Tragi, ins Tragtuch, in die Traghilfe, was auch immer. Und nehmt es bitte nicht wieder nach 5 Minuten raus, wenn es sich nicht beruhigt hat, sondern einfach tragen. Tragen, tragen, tragen. Und wenn man das Gefühl hat, ich halte es nicht aus, also raus an die frische Luft, eine Runde machen. Wenn es im frühen Wochenbett ist, muss auch der Papa die Runde machen. Nachher kann man es ja auch selber. Und einfach mit dem Kind an frischer Luft sein. Und wenn es gar nicht anders geht, ein Pamir anlegen, wenn man das Gerät nicht mehr verleiden. Ja, besser, als dass man vor lauter Verzweiflung ein Kind schüttelt.
Genau.
Genau. Ganz wichtig. Und wenn es jetzt wirklich so in eine intensive Schreizeit hineinkommt, wo ein Kind gerennt, ja, dann habe ich auch schon mit Eltern angeschaut, dann müssen wir mal mit dem Kinderarzt schauen, einfach, dass wir es wirklich durchgecheckt haben, dass sonst alles gut ist. Und dann gibt es ja wirklich auch Schreibegleitung und Schreiambulanzen.
Ja.
Auch die Mütter- und Väterberatung hat auf der Webseite Begleitung für Babys, die intensivst rennen. Es gibt, wenn man schon weiss, dass emotional sehr viel gegangen ist mit einem selber als Mutter in Schwangerschaft, gibt es ja auch die erste emotionale Hilfe als Unterstützung für Sachen, genau, können zu klären. Also ja, das muss man ja einfach also schrittweise nicht, zusammen nicht anschauen.
Nicht nur zum Baby schauen, sondern wirklich schauen, dass der Mama und Papa gut ja. geht. Oder? Dass ja. dort auch wirklich ein Boden ist. Weil man muss sehr viel mitregulieren. Weil die Kinder haben gar noch nicht die Möglichkeit,
ja. sich auf sie können nicht. Ja. Sie können es nicht. Ja. Die meisten können es nicht.
Genau.
Ja.
Es gibt auch ein paar Ausnahmen. Ja. Aber, ja.
Ja. Und dann hatte ich auch eine Mama und sie hat einfach gesagt, ich habe einfach immer wieder gefragt bei jedem Besuch, machst du es tragen, müssen wir etwas organisieren? Und für sie ist es wie, nein, das muss ich tragen, das ist okay. Ich kann verstehen, dass mein Kind jetzt einfach viel zu erzählen hat.
Ja.
Ich tue auch viel am Grennen, ein bisschen probieren, den Schreck zu nehmen. Mhm. Dass man es wie kann anschauen kann, hey, was hat dein Baby dir heute zu erzählen? Auch hat es dir ganz, ganz viel zu erzählen. Es hat ganz, ganz viel erlebt. Und dass wir wie uns als Eltern zur Verfügung stellen und sagen, ja, und ich tue dir zuhören. Mhm. Du hast es anscheinend mega, mega streng. Und nicht aus der Perspektive schauen, Scheiße, ich kann mein Kind nicht beruhigen, ich bin eine Versägerin, ich bringe es nicht stang. Alles ist nicht gut. Das ist die Negativspirale. Mhm. Man kann auf die andere Seite stehen und sagen, hey, ich will dir zuhören. Du scheinst anscheinend ganz viel zu erzählen genau. haben. Ich tue jetzt hier nicht verzweifeln, sondern ich begleite dich. Ja, es ist für mich auch mega streng. Und eigentlich habe ich jetzt vielleicht eigentlich nicht so den Nerv für so viel, dass du so viel musst rennen. Aber ich tue jetzt nicht an meinem Selbstbewusstsein.
Ja. Ja.
Das auf mein Selbstbewusstsein überwälzen und mich als Versägerin fühlen, sondern ich tue dich begleite in dem. Du spürst, ja, was ich meine. Den Shift, so den Shift zu machen in ein anderes Mindsetting. Genau. Und auch wir dürfen wissen, hey, man darf Hilfe in Anspruch nehmen. Und manchmal, ja, warum nicht mal eine liebe Freundin fragen, wenn ein Kind wirklich so intensive Grenzphasen hat oder eine Grossmutter, kannst du mit meinem Kind 2 Stunden laufen? Ich kann nicht mehr. Das grennt nur noch in meinen Ohren. Ja. Und dann kann es liebevoll begleitet werden, auch von jemand anderem.
Ja, wirklich sehr gut zu sich schauen.
Ja.
Dass man eben den Shift machen kann, vom «Ich begleite dich», was nicht auf sich nimmt.
Mhm.
Ja, finde ich ganz wichtig.
Mhm. Ja.
Du hast vorhin schon gesagt, dass man ja, dass dir abhäkelt, dass alle Bedürfnisse abgedeckt sind, bevor du schaust, was könnte es sonst sein. Und da ist eben die Ernährung ein grosser Teil, ein grosses Thema. Ich glaube, da könnte man mehrere Folgen darüber machen. Uns ist ja immer wichtig, dort den Druck rauszunehmen.
Stille braucht einfach sehr viel Zeit. Es ist Teamwork. Es braucht Arbeit von Mutter, wie so einfach das Mitmachen vom Kind braucht. Und man muss sich dort wie die Zeit geben, bis beide zusammen gut eingespielt sind. Bis das, was das Kind braucht und das, was die Mutter kann geben an Milch, bis das gut eingespielt ist. Bis die Schmerzen beim Stillen anlösen. Bis man sich sicherer fühlt beim Ansetzen. Bis man auch besser alle Bedürfnisse des Kindes dort lesen kann. Es ist wirklich manchmal schon schwierig. Die Kinder sind in der Nähe von der Mutter und machen immer schon wieder so Kopfbewegungen zur Brust. Weil die Brust schmeckt natürlich auch. Die Kinder schmecken das. Und manchmal hat ja vielleicht ein Kind gar nicht wirklich Hunger. Aber das muss man ja zuerst herausfinden, warum grennt es das schon jetzt wieder und warum trinkt es jetzt wieder nur 2-3 Minuten und dann schläft es wieder ein. Einfach, ja, das braucht einfach Zeit, man muss den Weg gehen und man darf dort auch in Anführungszeichen viel Fehler machen, weil man kann ja, weißt du, was kann dort schon passieren? Man muss einfach schauen, dass es nicht zu wenig hat.
Ja, genau. Sehr viel ausprobieren und halt auch ein bisschen offen sein, oder?
Genau, genau.
Ich denke, was sehr schwierig ist für viele Frauen, habe ich jetzt auch wieder einmal das Langsgespräch gehabt, dass hat man viel Verschiedenes gehört. Oder wie bei allen Themen. Und ich denke, Stille ist auch wieder etwas, was so sensibel ist. Und wenn einem dann 5 Frauen etwas anderes erzählen, das kann Stress.
Und man will es ja möglichst gut machen. Genau. Und man will es ja schnell möglichst gut machen. Aber ich hoffe, ich wiederhole mich nicht, oder ich habe das nicht schon dauernd in anderen Podcasts gesagt. Es ist wirklich, an einer Weiterbildung hat die Stillberaterin gesagt, wenn ihr eben eine Frau auf einem Bänkchen seht, die völlig, gell, ich habe schon mal gesagt, die völlig unscheinbar unter dem T-Shirt das Baby stillt, dann dürft ihr wissen, die hat ganz viel mit ihrem Kind geübt. Und das hat mich irgendwie so, der Satz hat mich so berührt und das sage ich jetzt auch bei meinem Wochenbett auch, weil ich wie so finde, hey, ja, man darf üben. Und man darf sein Kind dort kennenlernen.
Und ein bisschen auch probieren, sich
unter Körper.
Genau.
und der Körper. Ja. Und halt ganz fest aufpassen, wo dass man muss in Rolle machen, weil es einfach nicht hilfreich ist oder weil es zu viel Druck macht, was andere einem erzählen. Ja.
Sich wirklich die Fachleute nehmen. Und auch die, also, wo, weißt, was gut, wo man es gut hat, wo man es gut kann nehmen. Und dort halt nochmal nachfragen, sei es die Hebamme oder eine Stillberaterin. Und
ja, aber auch die Fachleute nehmen, finde ich eine schwierige Äußerung, weil auf Insta sind ja unterdessen alles Fachpersonen.
Ja, jetzt Social Media also, habe ich
aus. Nein, einfach zum Sagen. Ich meine, ich bewege, ja. bewege mich auch extra auf diesen Medien. Ich ja. will wissen, was ja. meiner Wöchnerinnen was einem da alles vor Augen geführt wird. Und zwischendurch hey, wirklich denke ich, hey, Matlanta hat jetzt wieder jemand irgendwie das Gefühl gehabt, er sei der nächste Stillprofi und hat hinten und vorne keine Ausbildung. Aber genau so macht man es.
Ja. Ja.
So.
Ja. Wir haben auch die Fachleute vor Ort. Wirklich die, die man kann anhängen kann, eins, zwei, wie
soll ich machen. Ja, genau.
Genau, das ja. ist wichtig.
Ja.
Weil die sehen einem auch, die können das Gewebe wirklich, also es ja. ist eben wichtig, wie dein Körper ist. Und
ja.
nicht nur, was du aufs ja, liest.
Genau. Und was mir dort dazu neu sehen kommt, ist, dass wirklich Kinder, Babys ja Säuglinge. Und sie saugen, also Babys saugen einfach extrem gerne. Sie regulieren sich durch Saugen. Und dann gibt es verschiedene Arten vom Stillen. Es gibt Mamis, die einfach stillen für die Ernährung von ihrem Kind und Liebe und Nähe sonst mit Körperkontakt abdecken. Und nachher gibt es Stillerinnen, die alles über das Stillen abdecken. Also das gibt eben, ich sage jetzt mal links und rechts, von ganz links zu ganz rechts gibt es jegliche Sorten Frauen. Und da darf man ja für sich herausfinden, was für einen stimmt. Ich für mich habe nicht die Brust für alles definieren. Also du hast Hunger, es gibt Brust, du bist traurig, es gibt Brust, du musst dein Saugbedürfnis stillen, es gibt Brust, dir ist es langweilig, es gibt Brust. Ich habe die Brust nicht als Antwort brauchen für alle Bedürfnisse oder Anliegen, die mein Kind hat. Mhm. Aber das macht jede Frau anders. Und dort kann man ja einfach für sich definieren, was will ich als Mutter genau. Und ich finde, das darf man. Dort darf man eben von sich auch den Druck wegnehmen, dass man für alles Brust geben muss. Also das ist im Moment ein rechter Trend, wo ich, also lehne ich mich jetzt auch recht weit, lehne ich mich auch weit raus.
Das ist schon mehr.
Habe ich schon mehr. Wenn ein zweijähriges Kind als Antwort auf Frust und auf Langeweile die Brust als Antwort hat, ist das für mich nicht die richtige Antwort. Aber für mich als Corina, dort, ich finde wichtig ist, dass man als Mutter dort einen Prozess macht und sich überlegt, für was will ich das Stillen alles brauchen. Mhm. Aber ich glaube, das muss man nicht von Anfang an geklärt haben.
Nein, es ist schon altersangepasst, oder?
Es ist altersangepasst und am Anfang schlafen fast alle Babys an der Brust ein. Das ist einfach so. Mhm. Sie schlafen wirklich an der Brust ein. Und das ist auch richtig so. Und mit der Zeit, die Schlafberatung, die jetzt wir zwei besucht haben, ist ab 3 Monaten ist es hilfreich, wenn man das Kind vor der Brust wegnimmt, wenn es getrunken hat. Es kommt irgendwann in ein Nuckeli-Stadium in der Brust. Zuerst tut es anregend trinken, dann merkt man, dass der Milchspenderreflex kommt. Dann trinken sie ernährend, also sie trinken wirklich und schlucken und ziehen und schlucken und ernähren sich. Und dann kommt der Teil, wo sie eigentlich vor allem noch nuckeln und sich beruhigen. Und man könnte sie dann an die Brust lassen, bis sie eingeschlafen sind.
Ja.
Und so ab 3 Monaten ist meine Empfehlung, dass man sie dann müde, aber wach noch ab der Brust nimmt. Und dass sie nicht lernen, nur noch an die Brust einzuschlafen. Das darf man selbstverständlich, wenn man das will. Dann macht man sich aber sehr und die Brust sehr, sehr wichtig für das Kind, weil das Kind lernt, dass es mit der Zeit nur mit der Brust einschlafen kann.
Ja, also wenn man es dran lässt.
Ja, Und dort hat man ja wie 3 Monate Zeit. Und nachher finde ich, kann man bei 3 Monaten auch für sich ein bisschen sich achten und schauen, will ich denn das? Will ich wirklich, dass mein Kind nur mit der Brust einschlafen kann? Genau. Und wenn man das will, und ich möchte das einfach gerne allen Frauen mit auf den Weg geben, wenn ihr das bewusst euch für das entscheidet, ist das völlig okay. Aber man darf dort auch wie sagen, ah nein, ich möchte mich dort ein bisschen achten und schauen, mein Baby müde, aber wach rechtzeitig vor der Brust wegzunehmen.
Über das haben wir ja bei Entspannung und Schlaf,
genau,
im Wochenbett
und auch schon auch bei
Familie auch noch ausführlich geredet,
genau,
das Einschlafen.
Ja.
Beim Stillen finde ich es auch immer schwierig, dass man auf seine Energien schaut. Oder was bin ich bereit, überhaupt eben einzugehen? Das haben wir auch gesagt. Wieder
also eine lange Stillbeziehung, ja, kann sehr, sehr nahrhaft sein. Ja. Auch körperlich, also mit Haarausfall, bei den einen Frauen mit grossem Gewichtsverlust, Heisshunger und auch Müdigkeit. Mhm. Also kommt da sonst noch etwas in Sinn? Das wären jetzt gerade so die Sachen,
nein,
die
wir so am meisten... Länge, das ist sicher, auf, eben, wie lange das man tut. Und gleich auch so, weißt, ich meine, vor allem während den ersten Wochen, was bin ich bereit, alles zu machen, mit abpumpen, schöppeln, zufüttern. Ja, es kann einfach ein 24-Stunden-Programm,
ja,
werden.
Ja, und gerade Mamis, die knapp oder zu wenig Milch haben, das wird auch nie... das ist schon ein riesen Tabuthema und gleich erlebe ich es immer wieder. Mhm. Und für die Mamis eine riesen Frust,
ja,
mit viel, viel Tränen verbunden. Die investieren wahnsinnig viel. Noch mit Abpumpen nach dem Stillen, mit Powerpumpen, mit guter Ernährung und mit zusätzlichen Sachen, die man Boxhorn kapseln kann oder Geissrautentröpfe oder Stillkugeln, die man backen kann und so weiter, für das Ganze zu unterstützen. Sehr, sehr intensiv.
Ja.
Das sind aber die meisten Mamis sehr bereit beim ersten Kind.
Mhm. Mhm.
Ja, weil ihnen das so wichtig ist.
Ja. So auch Erfahrungen gemacht, dass das für viele Frauen sehr psychisch auch ein mega Stress sein kann. Dass sie dann nur noch sich alles um das dreht und es eben nicht längt, sie ihr Kind nicht ernähren können.
Ja, ja. Und das ist eine riesige Belastung. Da erlebe ich immer wieder bittere, bittere Tränen. Ich kann es einfach begleiten, ich kann liebevoll zusprechen, ich kann all mein Fachwissen anbieten, aber man kann den Körper nicht zu etwas zwingen, wo... Ich meine, früher hatten sie Ammen.
Aus einem Grund, oder?
Aus einem Grund. Ja. Über das redet einfach niemand mehr. Das haben wir in unserer erweiterten Ausbildung, Weiterbildung, haben wir das gelernt. Man hat geschaut, gerade auch im Sommer, wenn es heiss war und man wusste, man bekommt ein Sommerbaby, wenn eine Mutter keinen Tropfen Milch verloren hat in der Schwangerschaft, hat man rechtzeitig für eine Amme gesucht.
Mhm.
Also das ist mir... Ich bin dort gesessen an dieser Weiterbildung und dachte, so spannend.
Mhm.
Die unterwegs gewesen. Ja. Ja, das ist wirklich ein Tabuthema. Es wird zu wenig darüber geredet. Und es ist natürlich auch sehr frustrierend. Letztens hat mir eine Mama gesagt, weißt, ich gebe alles, dass es klappen würde. Und die hat wirklich alles gemacht. Und Bemerkungen vom Umfeld, du musst halt noch mehr.
Mhm.
Dann geht es schon.
Ja.
Jede Frau kann stillen.
Ja.
Du musst nur noch mehr probieren. Dann geht es schon. Das finde ich sehr verletzend.
Ja.
Sehr verletzend, es ist übergriffig. Oder so Bemerkungen, du gehst noch shoppen. Mhm. Ja, wenn das Kind Heisshunger hat. Und das tut mir sehr leid für die Frauen, weil sie wahnsinnig viel investieren und dann nicht einmal die Anerkennung dafür bekommen, dass sie so viel geben,
ja,
und es halt dann gleich nicht 100% lenkt.
Ja. Und von außen gesehen, etwas zu sagen, ist immer so einfach. Oder?
Sehr, sehr einfach. Aber ich finde auch, es führen viele Wege nach Rom in der Kinderernährung. Es kann ja auch eine Möglichkeit sein, sein Kind zu stillen, die Zeit zusammen zu haben. Und nachher darf das Baby noch ein Dessert haben, sage ich aber. Und das wäre halt ein Shoppen mit künstlicher Milch. Dafür hat es dann nicht mehr Heisshunger, es kann gut gedeihen, es nimmt zu. Und die Mama kann sich ein bisschen Stress rausnehmen. Aber lasst euch dort gut begleiten von euren Hebammen. Das kann ich jetzt nicht so in einem Podcast einfach...
Nein, kann nicht. Das, ist wirklich
das muss man wirklich in jedem Stillteam einzeln anschauen. Ja. Und mit jedem das Bedürfnis von jedem Kind einzeln anschauen. Es ist ein Unterschied, ob man ein 4-8 Kind daheim oder ein 2 Kilo 400 Babyli. Beide müssen wirklich unbedingt genügend zu essen haben. Ja, das ist,
glaube ich, so das ist wie, oder? Das Betreuungsteam
ja, vor Ort ist das. Also, ihr könnt nicht, wenn ihr eine Diabeteserkrankung habt, muss euch ein Kind anders zu essen haben, als wenn ihr völlig eine gesunde Schwangerschaft hattet. Und das Kind bringt null Risikofaktoren mit sich. Da kann man auch hat man einen anderen Spielraum. Mhm. Darum möchte ich dort, lasst euch dort von eurer Hebamme begleiten und beraten.
Ja. Gut, ich glaube so, ein Teil, der auch noch dazukommt, der auch wichtig ist in dem Ganzen, wenn das Baby plötzlich da ist, ist auch die ganze Pflege des Babys.
Mhm.
Ja, es ist ja nicht nur die Ernährung, die neu ist, sondern auch die Babypflege.
Mhm. Bei der Babypflege, dort lernt ihr im Verlauf des Wochenbetts sicher das erste Bad mit euch. Also die tun mit allen frischen Eltern das Baby zuerst mal zusammen baden, ihnen wirklich von A bis Z erklären, wie man das machen kann. Dann tun wir zusammen das Ohren putzen, besprechen. Wir tun das Finger- und Fußnägel schneiden, besprechen, was man ja frühestens ab 6 Wochen macht. Die Hautpflege ist ein Thema. Die meisten Babys tun sich ja fest schinden. Die Haut komplett erneuern, was es dort für Möglichkeiten gibt. Gute Gesäßpflege. Offene, rote Haut am Fodi, gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten. Das tue ich wirklich mit allen Eltern vor Ort individuell besprechen. Ja.
Ich denke, es ist, manchmal unterschätzt man es auch ein bisschen. Also es war am Anfang für mich immer wichtig, dass man es einmal im Tag mal anschaut. Weißt, das sage ich ja im Kurs, dass man wirklich sich Zeit nimmt. Auf dem Wickeltisch passiert sehr viel. Es ist sehr viele erste Sachen, die dort passieren, weil man sich wirklich so eins zu eins das Baby Blut vor sich hat. Sie haben sehr gerne warm, das ist auch immer wichtig, kein Durchzug. Und sich dort wirklich auch Zeit nimmt, eins im Tag das Baby anzuschauen. Mal jeden Hautfall zu waschen, mal hinter die Ohren zu schauen und so. Wirklich, ja.
Ja, ich sage auch immer, wenn sie nicht gebadet werden, dass man wirklich mit einem feinen Lümpli mit warmem Wasser wirklich den Kopf waschen, hinter den Ohren gut schauen, all die vielen Hausfältchen. Ja,
dort das tue ich wirklich so. Ansammeln.
Ja, wenn Milchkind rausläuft, das kann fein schmecken.
Dort trifft sich viel, genau. Ich glaube, das Wickeln schauen wir das nächste Mal an. Was ist sonst noch so wichtig bei dir vom Wickeltisch? Ich glaube, weniger ist mehr. Oder? Es braucht nicht 100 Zauberli, sondern ein gutes Öl. Mit dem ist schon sehr viel gemacht.
Ja, sicher ein qualitativ hochstehendes Öl finde ich immer wichtig. Ich brauche wirklich eine gute Ringelblumencreme für die tägliche Fodipflege. Calendula von Leonarda Meder arbeite ich halt jetzt mit ihren Produkten. Das sind aromatherapeutische Produkte, sehr hochwertig. Mit denen arbeite ich vor allem. Aber da gibt es, also, da kann jeder selber, das wäre jetzt nicht eingeschaltete Werbung oder zahlte Werbung, das ist einfach, ja. Und bei mir ist es halt bei den Besuchen wirklich auch verbunden, dass ich halt nachher dann, wenn sie gerade blut sind, wirklich auch ein Nacktgewicht nehme. Ja. Darum ist das nachher so. Ja. Und dann schaue ich viel auch mit den Eltern noch einmal schauen, wegen dem Wickeln. Hey, viele Papis fragen Corina, wie muss ich noch einmal und wie muss ich das? Und solange natürlich der Bauchnabel noch dran ist, also der Bauchnabel bleibt ja dran, aber der Nabelstumpf vor der Nabelschnur, bis der dann mal abgefallen ist, das ist für viele Jugend einfach so ein bisschen störend. Und seit man ja den nicht mehr desinfiziert, kann ja der extrem stinken, richtig so fleischeln, kurz vor dem Abfallen. Ja, das ist aber ganz ein spannender Geschmack. Das kann wirklich intensiv schmecken, schauen wir natürlich auch noch das zusammen an. Und dann hat man schon die Möglichkeit, das Kind von A bis Z wirklich anzuschauen.
Ja.
Ja.
Was sagt man denn so, jetzt, wenn sich der Nabel, die Nabelschnur mumifiziert, bis er abgeht, wenn man ihn desinfiziert?
Hey Dani, jetzt bist du schon zu 3 Wochen erlebt.
Ja, bis er abgeht.
Ja.
Ja.
Und wenn es mir aber zu bunt wird, dann organisiere ich wirklich das Vegesin-Puder von Veleda. Organisieren. Das ist so ein Milchzuckerpuder. Mhm. Und das kann man wirklich so wie ein Streu. Wie sagt man?
Ein würzen,
ja. Ja, genau. Wirklich so, und das trocknet der Nabelstumpf richtig gut aus. Und wenn er so wirklich speziell schmeckt und einfach so fleischelig ist und blühtet und einfach länger braucht, bis er abgeht. Das hat ja auch mit der Dicke von Nabelschnur zu tun. Wenn man wirklich eine kräftige Nabelschnur hat, die fast staumendick ist, wo noch so viel Sulz dran ist, die brauchen länger als die feinen, dünnen, bis sie abgehen eigentlich so. Dann finde ich, das Puder kann wirklich auch sehr hilfreich sein, für den ganzen so den Prozess einen Mupf zu geben. So.
Dass
der dann auch abgeht.
Ich nehme den von
ja, und eben dann hat man ja das Baby nackt vor sich und dann gibt es sicher unterschiedlichste Möglichkeiten, wie Hebammen das begleiten. Ich finde dann auch einfach mal Fürschi machen und das Kind wieder anlegen. Weil wenn sie rennen wie am Spieß, dann beruhigt man sie und kaum macht man wieder etwas, mögen sie wieder wie am Spieß. Also dann mal etwas anlegen und dann ist dann die Welt meistens so.
Ja, so ganz blut ist.
Wieder in Ordnung, das haben sie nicht so gern. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen sind, da dürft ihr ja etwas dazu schreiben. Letztens hat mein Vater gefragt, ob ich so eine Wärmelampe empfehlen würde. Habe ich ehrlich gesagt gar nicht gewusst, was ich darauf sagen soll. Ich erlebe es nicht viel, dass die frische Eltern das haben. So in alten Bauernhäusern habe ich es manchmal, dass sie wirklich so an der Wand, weil sie eher frisch, sehr frisch haben in den Zimmern, so eine Wärmelampe haben, sonst erlebe ich es eigentlich nicht so.
Ich glaube, bei uns war immer wichtig, dass es auch warm ist und dass es nicht zügig ist.
Ja.
Und ich hatte ein kleines Kind, dann hatte ich eine, darum habe ich die dann weitergezogen.
Aber die war untergewichtig, ja, genau. Deine erste.
Genau. Und das war für mich sehr angenehm, gerade im Winter, wenn ich nicht gerne kalt habe und dann in der Nacht
aufgewickelt. Ja, okay. Ja, das kann ich nachvollziehen.
Genau. Andererseits hat es auch noch so ein Licht gegeben, ja, wo einfach schummrig war, das Rotlicht.
Ja. Aber für mich ist es jetzt nicht ein Muss. Also ich habe es jetzt zum Beispiel bei meinen Kindern nicht gehabt.
Ja, nein, da muss man eben auch dort, oder? Dort fängt es dann an, was schaffe ich an und was braucht es nicht.
Genau. Was ich jetzt die neuesten, was mir noch sind, kommt, die neuesten Feuchttüchle sind ja wirklich parfümfrei und alkoholfrei. Das war ja zu unserer Zeit auch noch nicht so. Gewesen. Oder haben 99,% nur Wasser drin. Oft erlebe ich es aber, wenn man zu viel aus Fudi mit dem wischt, dass sie wirklich so Bibel überkommen am Fudi.
Ja.
Und darum empfehle ich in der Anfangszeit, dass man die Feuchttüchli einfach braucht, wenn man auswärts ist. Und daheim einfach mit lauwarmem Wasser tut, das Fudi putzen. Mhm. Und dann gibt es ja so Waschtüchli aus so Wattepad oder Windeltücher, Einmaltücher. So.
Ja, genau. Finde ich gut.
Und ich glaube, die schauen ja dann im kommenden Podcast eben noch die verschiedenen Windelmöglichkeiten oder keine Windelmöglichkeiten an.
Ich glaube, dort tue ich auch noch einwenden. Es wird so einen Kurs geben, Online-Kurs, wo man sich abladen kann, wo so Sachen auch nochmal alles aufgeschrieben ist. Was brauche ich für einen Wickeltisch, für das Kind anzulegen? Das sind so die gängigen Tipps und dort steht das auch nochmal. Dann wird ab Ende Mai aufgeschaltet.
Ah, super. Genau. Ja.
So, denke ich, sind wir wirklich, haben wir das Wichtigste gesagt, was so passiert in den ersten Wochen, wenn eben so ein Baby plötzlich auch daheim ist, wenn man zu dritt ist. Was sicher nicht abschliessend, weil was ich mit der Sari noch wieder anschauen, ist, wie verändert sich die Beziehung, die Paarbeziehung, was kommt da auf uns zu, Bindung von der Mama zum Kind. Das wird in der nächsten Folge das Thema sein und in der Familienfolge auch nochmal ein detailliert auf das Baby eingehen. Was ist, ja, wie kann man schreien deuten, wie kann man wickeln, wenn fängt die Ernährung an, ohne zu stillen, so diese Sachen mit der Janine. Darum schaltet unbedingt das nächste Mal auch wieder ein, wenn wir die nächste Folge starten. Und als Ergänzung mache ich sicher unten nochmal all die Verlinkungen machen zur Schreiambulanz mit der Väterberatung, dass ihr das auch dort vor Ort findet.
Sehr gerne.
Gut, dann war es schon wieder.
Ja, danke fürs Zuhören.
Und ja.
Alles Gute allen. Tschüss zusammen.